zulassen. Der Filter kann aber durch die Staubwolke entsprechend verschmutzt sein. Ja? Und dann ist die Frage, wenn wir auch noch hier Staub reinkriegen, eine Schicht im Schacht. Deshalb gerade mal an dieser Stelle als Alternativraum. Ich gehe davon aus, dass es kein Problem ist mit Montag in 2 Wochen. Im Magnus, es sei denn. Und wenn wir dann halt tatsächlich Probleme bekommen, würden wir uns treffen im K3. Der K3 befindet sich in dem Mensa-Gebäude. Ja, es sagt, bitte? Ich denke, der K3 sollte im Gebäude der Mensa sein und er sollte im ersten Stock sich befinden. Ich hoffe mal, dass... Okay. Gut, ja, also jetzt erstmal unter der Annahme, dass der K3 sich tatsächlich dann in dem Mensa-Gebäude befindet, stellen das sicher. Ja, also in 2 Wochen sollte das übermäßige Staubentwicklung bzw. Gebäudeschäden geben. Wir sind dann im K3. So. Der Raum bebt nicht mehr, also gehen wir mal davon aus, dass wir ganz gute Karten haben. Was sagt das Local-Ratio-Theorem? Das Local-Ratio-Theorem sagt, wenn du jetzt in dieser Formulierung, und hier wäre es vielleicht wirklich jetzt sinnig zu sagen, abzukürzen. Es handelt sich hier bei der Summe WIX um das innere Produkt von Gewichtsvektor mal Lösungsvektor. Wenn wir wissen, dass x r-approximativ ist für eine Gewichtung W1, aber auch für eine Gewichtung W2, ja, dann sagt das Local-Ratio-Theorem, was wie gesagt ein Witz ist, wenn man sich anschaut, was die Argumentation anbelangt, was aber überhaupt kein Witz ist, was jetzt die Anwendungsstärke anbelangt, ja, das sind 2 verschiedene Dinge, die man natürlich hier beachten muss, dann sagt das Local-Ratio-Theorem, Mensch, wenn du XR-approximativ für die beiden Gewichtsvektoren bist, dann ist das XR-approximativ für die Summe. So, das ist also das wirklich... sehr unscheinbare, von der Tiefe des Ergebnisses her, sehr flache Local-Ratio-Theorem. Aber was es natürlich sagt für die Anwendung, ist sehr, sehr stark. Wenn ich eine Möglichkeit habe, den Gewichtsvektor, ja, nennen wir den mal ruhig jetzt W, wenn ich eine Möglichkeit habe, den Gewichtsvektor aufzuspalten in 2 Gewichtsvektoren, die ich individuell kontrollieren kann, in dem Sinne, dass ich eine approximative Lösung sowohl für den ersten wie auch für den zweiten Gewichtsvektor finde, dann habe ich auf einmal eine R-approximative Lösung für den möglicherweise sehr viel schwierigen Gewichtsvektor. So, und das wird jetzt, das Argument hatten wir uns letzten Montag schon angeschaut, das wird jetzt benutzt für den rekursiven Algorithmus. Und der rekursive Algorithmus, der versucht im Wesentlichen nichts anderes zu machen, als dieses sehr, sehr allgemeine Problem zu lösen. So, jetzt kann man dieses sehr, sehr allgemeine Problem natürlich, weil extrem viele Möglichkeiten in dem L drin stecken, ja, kann man dieses sehr allgemeine Problem natürlich nur dann lösen, wenn man Hilfe bekommt. Und schauen wir uns mal genau an, was passiert. Wenn ich eine Lösung finde, sodass die Lösung verschwindet Wann immer Kosten auftreten, ja, dann gebe ich diese Lösung aus, weil diese Lösung ist dann optimal. Ja? Wir beachten, dass hier eine Zusatzbedingung hinzukommt, nämlich die Bedingung, dass das W größer gleich 0 ist. So, und möchte ich dann das auch nochmal festhalten. Ich habe hier einen rekursiven Algorithmus, der sich aus dem Local Ratio Theorem zwangsläufig ergibt für den Fall, dass tatsächlich dieses W größer gleich 0 ist und die beiden Komponenten W1 und W2 ebenfalls größer gleich 0 sind. Warum mache ich jetzt ein bisschen Gedöns um die Nicht-Negativität? Wenn ich hier einen Gewichtsvektor aufspalte in zwei Summanden, dann ist das im Allgemeinen überhaupt keine Vereinfachung. Es sei denn, ich sage wirklich, der Gewichtsvektor W ist größer gleich 0 und die einzelnen Komponenten sind ebenfalls nicht negativ. Ja? Dann sollte man schon das Gefühl bekommen, hey, da ist eine gewisse Vereinfachung des Problems tatsächlich möglich. So, und dieser rekursive Algorithmus, der sagt im Wesentlichen, fein, wenn du nur eine triviale Lösung hast, und das ist die Lösung X, die verschwindet, wann immer Kosten auftreten. Wenn du eine triviale Lösung hast, ja, dann bestimmen sie. Ganz dumme Frage, kann ich überhaupt einen solchen Schritt für jede Lösungsmenge effizient implementieren? Im Allgemeinen nicht. Wenn die Lösungsmenge sehr, sehr fies ist, kann ich das nicht. Stellt sich aber heraus, in den Fällen, für die wir uns interessieren, kann ich tatsächlich eine solche triviale Lösung finden, wenn es sie dennoch tatsächlich gibt. Ja, und wie würde ich das machen? Naja, ich würde halt schauen, dass ich eine Lösung habe. Ich würde halt einen Vektor setzen, xi auf 0 setzen, wenn tatsächlich das Gewicht positiv ist. Und dann hätte ich einen einzigen potenziellen Lösungsvektor und müsste dann halt checken, dass ich eine tatsächliche Lösung vorliegen habe. Wenn ich zum Beispiel daran denke, das Vertex-Cover-Problem mit einem rekursiven Algorithmus lösen zu wollen, naja, dann würde ich mir alle Knoten vornehmen, die ein Nullgewicht haben und würde schauen, ob sie eine Knotenüberdeckung bilden. Fertig, ja? Okay. So, und jetzt kommt der Versuch, tatsächlich mit dem rekursiven Algorithmus jetzt das Local Ratio Theorem zu benutzen. Was ich mache, ich habe den Gewichtsvektor W vorliegen und den möchte ich jetzt auf ein W'. Ja, jetzt haben wir das also hier eine andere Notation gewählt. Statt W1 und W2 wähle ich W' und W minus W'. Und ich weiß, dass das XR approximativ ist, sowohl für das W' wie auch für das W minus W', dann kann ich mit dem Local Ratio Theorem schließen, dass W' plus W minus W' tatsächlich ebenfalls R approximativ ist. So, und genau das mache ich. Und jetzt ist natürlich die Aussage, was zum Teufel passiert hier im Schritt 2? Bestimme eine Darstellung wie, bitteschön? Ja, das ist unklar. Ja? Auf jeden Fall, was gesagt wird, du sollst mit dem W' unterhalb von dem W liegen. Und dann ist natürlich auch klar, dass hier diese Differenz nicht negativ ist. Aber wie finde ich die? Naja, das ist halt die Kunst. Ja? Das ist also ganz und gar nicht klar, wie man diesen Schritt umsetzt. Es ist halt dann im Einzelfall bei der jeweiligen Anwendung zu prüfen, wie genau diese Implementierung in dem Schritt 2 ausschaut. Implementierung von Schritt 2 ist der wesentliche Haken an dieser Geschichte. An dieser Stelle entscheidet sich, ob Local Ratio anwendbar ist oder nicht. So, hier noch ein Kommentar, der sich später als wesentlich herausstellen wird. Wir werden tatsächlich, wenn wir uns das Feedback-Vertex-Set-Problem anschauen, was ist das? Sie bekommen einen Graphen gegeben, ja, und Sie versuchen, möglicherweise haben wir da einen gerichteten Graphen, möglicherweise ungerichtet. Nehmen wir mal den gerichteten Fall an. Ich gebe Ihnen einen gerichteten Graphen und Sie sollen versuchen, mit Kosten Gewichten auf den Knoten. Und Sie sollen versuchen, sämtliche Kreise, die sich in diesem Graphen befinden, durch Herausnahme einer möglichst leichten Knotenmenge zu entfernen. Ja, also Sie möchten Kreise versuchen zu zerstören, aber möglichst billig. Wenn es darum geht, ein Local Ratio Algorithmus für dieses doch sehr wichtige Problem zu entwerfen, werden wir benutzen tatsächlich dass X, das wir suchen werden, eine nicht verkleinerbare Lösung ist. Ja? Das heißt, was wir jetzt spätere Anwendung wird im Wesentlichen das Local Ratio Theorem nehmen und sagen, wenn das XR approximativ ist und nicht verkleinerbar, dann. Okay. Gut, also, jetzt haben wir die Zerlegung bestimmt und jetzt möchten wir natürlich die wesentliche Eigenschaft dieser Zerlegung ausnutzen, nämlich ich möchte erstens haben, dass jede Lösung, sogar jede, ja, sehr, sehr starke Eigenschaft, nicht nur irgendeine, wie wir das im Local Ratio Theorem formuliert haben, ja, wenn das X zufälligerweise R-approximativ ist für das W', nein. Hier möchten wir sagen, jede muss noch nicht mal dir Gedanken machen, ja? Sondern hoffentlich ist tatsächlich jede Lösung R-approximativ für das W'. Wenn du es dann, und jetzt kommen wir zum Schritt 3, wenn du es dann schaffst, tatsächlich für das verbleibende Problem, für die Gewichtung W-W' ebenfalls R-approximativ zu sein, und da musst du möglicherweise noch Gehirnschmalz investieren. Dann bist du natürlich mit dem Local Ratio Theorem zu Hause. Die Lösung, die du da berechnest, ist R-approximativ. Wie gesagt, in einigen späteren Fällen werden wir dann nicht tatsächlich verlangen, jede Lösung ist R-approximativ, sondern mein Verweis bei der Nichtverkleinerbarkeit der Lösung, mein Verweis auf das Local Ratio Theorem war unsinnig. Ja, wenn hier nicht verkleinerbar genannt wird, dann bedeutet das eine Einschränkung dieses Schritt 2. Nämlich in dem Sinne, dass gesagt wird, jede nicht verkleinerbare Lösung möge bitte schön R-approximativ sein. Ja, das hat Verkleinerbarkeit hat da nichts mit Verkleinerbarkeit hat da nichts mit dem Local Ratio Theorem zu tun. Okay, also eine Zerlegung von dem Gewichtsvektor in zwei Komponenten, W', W-W', eine extrem starke Forderung. Jede Lösung, bitteschön, nicht nachdenken müssen, sollten wir müssen. Jede Lösung ist bitteschön R-approximativ für das W'. Dann rekursiv Gedanken darüber machen, dass auch irgendeine R-approximative Lösung für das W-W' gefunden wird. Nicht? Und dann können Sie tatsächlich die beiden Enden zusammenführen. Dann haben Sie die Eigenschaft W', kann man machen, was man will, da ist man zu Haus, R-approximativ zu Haus. W-W' muss man sich Gedanken machen, bekommt man irgendeine Lösung X, aber diese Lösung X ist automatisch R-approximativ für das W', laut Forderung. Ja? Was natürlich so ein bisschen merkwürdig sich anschaut, ist wirklich die Frage, ob sich dieser Schritt 2 vernünftig implementieren lässt, ob man nämlich erwarten kann, dass tatsächlich jede Lösung R-approximativ ist. Ja? Und insbesondere, wenn man nachdenkt über Vertex-Cover, wie soll denn das gehen mit der Zerlegung eines Gewichtsvektors in ein W' und ein W-W'? Haben Sie da eine Idee? Vertex-Cover-Problem, wie kann man, wir wissen bereits, wie wir das Vertex-Cover-Problem mit einem Local-Ratio-Algorithmus gelöst haben, versuchen aber jetzt dieses allgemeine Form oben drüber zu stülpen. Können wir unsere Lösung für das Vertex-Cover-Problem tatsächlich in diese allgemeine Form bringen? Insbesondere die Frage, was entspricht diesem W'? Für dieses W' muss jede Lösung R-approximativ sein. Wir dürfen da nicht nachdenken. Was will man mit Vertex-Cover? Jetzt schauen wir uns nochmal das allgemeine Gerüst an. Das allgemeine Gerüst sagt im Schritt 1, guck dir mal, schau mal, ob du eine triviale Lösung findest. Für das Vertex-Cover-Problem ist eine triviale Lösung nichts anderes als eine Menge von Knoten mit Gewicht 0 und der Hoffnung, dass diese Menge von Knoten bereits alle Kanten überdeckt. Ja, wenn ja, bitteschön, fertig, mit keinen Kosten. So, jetzt kommt der fragliche Schritt 2. Wir müssen jetzt eine Zerlegung der Gewichtung W-W' finden, sodass man in W' keinen Fehler machen kann. Und da ist sie. Wie sieht das W' aus? Das W', wir greifen uns eine beliebige, nicht überdeckte Kante heraus. Ja? Überhaupt keine Sorgfalt ist auszuüben. Eine beliebige Kante UV wird ausgewählt. Und das W', das verschwindet fast immer. Das ist fast immer 0. Bis auf die beiden Endpunkte U und V der Kante. Und die beiden Endpunkte erhalten das Minimale der beiden Gewichte von WU und WV. Ja? Also dieses W', das ist sehr, sehr merkwürdig, das verschwindet fast überall, bis auf das WU und das, bis auf den Knoten U und den Knoten V. Dort wird das minimale Gewicht von WU und WV zugewiesen. So, und jetzt versuchen wir zu sagen, du bist mindestens 2 approximativ. Was macht der Algorithmus? Der Algorithmus würde an dieser Stelle sagen, ja, dann nehme ich doch das Doppelte dieses Gewichts. Warum das Doppelte? Naja, ich bezahle Epsilon einmal für das WU und ich bezahle es das zweite Mal für das WV. Ich ziehe das Epsilon von dem WU ab, ich ziehe das Epsilon von dem WV ab. Ja? So, diese eine Kante ist zu überdecken. Mit 2 mal Epsilon schaffe ich natürlich locker die Überdeckung dieser Kante und habe mich nicht festgelegt, den Knoten U zu nehmen oder den Knoten V zu wählen. Jede Lösung, die diese Kante überdeckt, die Kante UV, muss mindestens den kleinsten Betrag, der zu zahlen ist, auf den Tisch des Hauses legen. Und dieser kleinste Betrag ist Epsilon. Wenn wir jetzt das Doppelte auf den Tisch des Hauses legen, dann sind wir 2 approximativ. Schlimmer geht es nimmer. Mindestens den Faktor, jede Lösung hat mindestens das Gewicht Epsilon und wir zahlen 2 Epsilon. Okay, ne? Wir zahlen 2 Epsilon, weil wir hier Epsilon für W' von U und Epsilon für W' von V setzen. Ne? So, und dann nach unserem allgemeinen Gerüst, nach unserem allgemeinen Ansatz, müssen wir jetzt nur noch ein Vertex-Cover für W-W' uns überlegen. Und was ist denn die Gewichtung? Wie soll man sich die Gewichtung W-W' vorstellen? Diese eine Kante, die ist gerade eliminiert worden, ja, die ist überdeckt worden. Da müssen wir uns keine Gedanken mehr drum machen. Ja. Wir setzen ja tatsächlich das WU wie auch das WV und das Epsilon herunter. Warum? Ja, das passiert ja hier. Ne? WU minus Epsilon, WV minus Epsilon. Und stellen dadurch sicher, dass die Kante eines der beiden Knoten wird im Gewicht auf 0 gefahren, stellen damit sicher, dass die Kante überdeckt ist. Wir brauchen uns um die Kante keine Sorgen mehr zu machen. Ja. Nicht? Und das ist das Schöne an diesem Ansatz. Und halten jetzt nochmal fest, was hier zu machen ist. Ja? Vielleicht bringen wir das hier tatsächlich auch in das in die Notation W minus W' und W'. Erstens, erste Anforderung, W' muss die Eigenschaft haben, jede verdammige Lösung ist R-approximativ. Ist R-approximativ für W'. So, der zweite Schritt ist, Das ist der rekursive Schritt, den man für W minus W' anwenden muss. Rekursiv löse A für Gewichtung W minus W'. Das ist im Wesentlichen der Local Ratio Ansatz in seiner allgemeinsten Form. Ja. Natürlich diese sehr, sehr scharfe Anforderung für die Gewichtung W'. So, jetzt schauen wir uns das Feedback Vertex Set Problem an. Ich möchte das in zwei Varianten mir anschauen. In der ersten Variante habe ich einen Turniergraphen. Was ist ein Turniergraph? Das ist ein vollständiger Graph. Ich denke mal, wenn ich da 5 Knoten habe, aber ich weiß nicht, ob ich es da hinkriege. Je 2 Knoten sind miteinander verbunden. So, das ist aber ein ungerichteter Graph. Hier befinden wir uns tatsächlich in einem gerichteten Graph. Ich habe eine Kante, die von U nach V geht, beziehungsweise zurück. Also, Turniergraph würde jetzt für jede Kante eine Gewichtung auswählen. Und das könnte dann so ausschauen. So, ich mache das mal mehr oder minder zufällig. Haben wir einen Kreis. Wir haben einen Kreis, nicht? Also, wenn ich jetzt hier anfange, ich laufe von unten rechts nach oben links, nicht? Und dann kann ich den Kanten folgen und habe dann tatsächlich einen Kreis. Ja? Folge der horizontalen Kante, Folge der vertikalen Kante, habe einen Kreis. So. Was passiert, wenn ich tatsächlich diesen Knoten herausnehme? Ist dann noch ein Kreis über? Was mir Sorgen macht, das ist diese Kante. Der ist aber weg. Ich glaube, das passt, ja? Sehen Sie da noch einen Kreis? Ich denke, ich habe ihn zerstört, ja? Alle möglichen Kreise zerstört durch diesen einen Knoten. Das wäre jetzt eine Lösung, die natürlich optimal ist, unter der Annahme, dass alle Gewichte eins sind, dass alle Knotengewichte eins sind. Das ist natürlich nicht notwendigerweise gegeben. Okay, das ist ein durchaus interessanter Ansatz. Und da kann man sich natürlich fragen, wie zum Teufel kriege ich das hin? Ist es vielleicht effizient lösbar? Naja, also selbst in dieser Variante, wo ich einen Turniergraphen habe, wo ich also weiß, dass zwischen je 2 Knoten eine Kante sitzt, eine ungerichtete Kante, selbst in dieser Version mit Turniergraphen, wüsste ich nicht, wie ich da einen effizienten Algorithmus hinkriege. Also ich werde versuchen, auch hier approximativ zu sein. Aber wie soll ich das hinbekommen? Ja? Da hat es, man muss natürlich, wenn man versucht, schwierige Approximationsprobleme zu lösen, ne, dann muss man versuchen, die Probleme zu schmecken. Was möchten Sie denn? Ja? Was haben Sie denn für eine Persönlichkeit, wenn Sie mal nachdenken über das Vertex-Cover-Problem? Das Vertex-Cover-Problem sagt im Wesentlichen, ich möchte alle Kanten berührt haben. Und zwar mit einer Knotenmenge, die möglichst leicht ist. Was sagt denn hier der Kollege Feedback-Vertex-Set? Ich möchte alle Kreise berührt haben, mit einer möglichst leichten Knotenmenge. Jetzt ist natürlich das Vertex-Cover-Problem, weil es nur über Kanten spricht, sehr viel einfacher vermeintlich als das Feedback-Vertex-Set-Problem, was davon spricht, alle Kreise zu berühren. Ich weiß ja gar nicht, wo die Kreise denn überhaupt sind. Ja? Aber vielleicht doch, dass die beiden Probleme, dass so ein ähnliches Geschmäckle, ja? Ein ähnliches Geschmäckle haben. Das ist ja meine Hoffnung. So, und jetzt kommt eine ganz triviale Beobachtung, und die Beobachtung, die im Wesentlichen sorgt schon dafür, dass das Problem in einem Puff sich auflöst. So, aber stimmt denn diese Beobachtung? Die Beobachtung sagt, du hast einen Turniergrafen, also so ein ekelhaftes Stück, und wenn du einen Kreis hast, dann hast du tatsächlich einen Dreieck. So, jetzt wollen wir mal gucken. Was haben wir denn gesagt? Wir hatten gesagt, ja, hier haben wir tatsächlich schon ein Dreieck. Hier ist ein Kreis drin, und zwar erste Kante, zweite Kante, dritte Kante. Und hier sitzt tatsächlich das Dreieck. Aber merkwürdigerweise ist die Aussage, das passiert immer. Wenn du einen Kreis hast, dann hast du ein Dreieck. Und sogar Äquivalenz gäbe es jetzt. Einen Kreis, dann und nur dann, G hat ein Dreieck. So, und dann schaue ich mir erstmal, was ist trivial. Wenn ich ein Dreieck habe, dann habe ich ja offensichtlich wohl einen Kreis. Fertig. Jetzt ist die Frage, angenommen, ich habe einen Kreis. Okay. Wie sieht ein Kreis aus? Erster Knoten, zweiter Knoten, dritter Knoten, Katerknoten. Ja, und dann gibt es also immer schön Kanten, die nach zum jeweils nächsten Knoten des Kreises führen, und von K geht es dann zurück. So, dann könnte ich sagen, gut, mein lieber Freund, du hast also einen Kreis. Blöderweise, das ist das Gefährliche für uns, ist das K größer als 3. Ein langer Kreis. Dann könnte ich fragen, jo, wie sieht es denn bei dir aus, Kollege? Hast du vielleicht eine Kante zurück? Das Problem, das wird nicht so blöd sein und sagen, ja, das Problem sagt nein. Was sagen Sie jetzt? Ja, wenn das Problem sagt, ich habe eine Kante, die zurückgeht, ja, dann hast du ein Dreieck, mein lieber Freund, dann bin ich zufrieden, dann stimmt diese Aussage. Das Problem sagt, nein, habe ich nicht. Möchte ich sagen, aber dann bist du auch kaputt. Ja, das hat also nicht diese Rückwärtskante. Was das Problem hat, das ist diese Vorwärtskante. Das ist ein Turnier. Zwischen je zwei Knoten, also insbesondere zwischen Knoten 1 und Knoten 3, haben wir eine Kante. Die ist nur auf eine von zwei möglichen Richtungen ausgerichtet. Also sagt das Problem, nö, ich habe das gern so. Und dann sagen Sie, oh Gott, nicht oh Gott, sondern Dankeschön, auch in diesem Fall bist du tot. Weil machen wir das mal so, wir spielen mal so ein bisschen. Können Sie das Spiel jetzt weiterspielen? Ich würde sagen, okay, mein lieber Freund, du hast angefangen mit einem Kreis von 5. Was du mir gerade gesagt hast, dass du so einen Kreis der Länge 4 hast. Das ist doch schon mal besser, ne? Haben immer noch keinen Kreis der Länge 3. Was ist Ihre nächste Frage an das Problem? Ja?
Deine Kante von der 4 zu 1.
Aha. Sie würden sagen, wenn du eine Kante hast von der 4 zu 1, dann hast du eine Kante von der 1 zu 3, von der 3 zu 4 und zurück hast du ein Dreieck. Problem sagt, nö, habe ich nicht. Dann sagen Sie, dann hast du aber sowas, ne? Ja, und dann hast du doch einen Kreis. Dann hast du doch ein Dreieck. Ja, und wie gießt man sowas in einen Beweis? Induktiv. Ja? Also, Wenn wir ein Dreieck haben, dann besitzen wir offensichtlich einen Kreis. Wenn wir jetzt irgendeinen Kreis haben, nehmen wir mal an, der hat minimale Länge, das ist jetzt halt so ein pseudo-induktiver Beweis. Wenn wir jetzt einen Kreis minimaler Länge haben, dann schauen wir uns an, ob denn tatsächlich wir eine Kante haben von dem ersten Knoten des Kreises zum dritten Knoten des Kreises. Quatsch, umgekehrt, ne? Vom dritten zurück zum ersten. Gibt es diese Kante? Fertig, haben wir ein Dreieck. Gibt es diese Kante nicht, gibt es die Vorwärtskante und das war kein Kreis minimaler Länge. Ja, eine ganz, ganz billige Induktion. Ja. So, und jetzt sagen Sie mir mal, ja, das ist jetzt, ansonsten besitzen wir die Kante V1 nach V3 und wir haben einen kürzeren Kreis und das war also nach Annahme kein Kreis minimaler Länge, Widerspruch. So, und jetzt sagen Sie mir mal, wie ich das Vertex-Cover-Problem löse. Quatsch, das Feedback-Vertex-Set-Problem löse für Turniere. Dreierapproximativ sollen sie sein. Was schlagen Sie vor? Wir müssen alle Kreise treffen. Tatsächlich sagt diese Beobachtung, es reicht, wenn du alle Dreiecke triffst. Das ist doch gar nicht mehr so viel schlimmer, als alle Kanten zu treffen. Das war Vertex-Cover, da waren wir zweierapproximativ. Was würden Sie davon halten, wenn wir einfach Folgendes sagen? Hier ist der Algorithmus. Zuerst mal, wenn du eine Knotenmenge hast, sodass alle Knoten in dieser Menge das Gewicht 0 haben und jedes Dreieck tatsächlich über einen Knoten in dieser Menge V' läuft, hurra, ja, wir haben das Feedback-Vertex-Set-Problem mit Kosten 0 gelöst. Ja, und sonst machst du einfach Folgendes. Du wählst, was haben wir vorher gemacht bei dem Vertex-Cover-Problem? Da haben wir gesagt, gib mir eine beliebige Kante, die noch nicht überdeckt ist. Und was sagen wir jetzt? Gib mir ein beliebiges Dreieck, das noch nicht überdeckt ist. Da ist es. A, B, C. So, und dann versuche ich jetzt wieder, einen Algorithmus anzuwenden für Feedback-Vertex-Set. Und der Algorithmus sagt, du brauchst einen W', aber auf dem W', was immer du da machst, die Lösung muss gut sein. Ja, dann machen wir das so, dass wir dann nicht negative Gewichte nur auf A, B und C, die drei Knoten des Dreiecks, legen. Und diesen drei Knoten geben wir dasselbe Gewicht, nämlich jeweils Epsilon, wobei Epsilon das Minimum der drei Knotengewichte ist. Ja? Auf allen anderen Knoten sagen wir 0. Passiert nichts. Tote Hose, nothing, zilch, nada. So, was ist irgendeine Lösung für die Gewichtung W'? Irgendeine Lösung sagt, oh, dann wähle ich aber Knoten, die außerhalb liegen von A, B und C. Na, kannst du machen. Kosten ja nichts. Ja? Wenn du bescheuert bist, nimmst du sie rein, aber es interessiert nicht, die haben Gewicht 0. Okay, auf die Art und Weise können sie nicht gegen die sehr scharfe Anforderung, dass jede Lösung gut ist, verstoßen. Was können sie sonst noch machen? Sie können A, B und C alle drei wählen. Und genau das machen wir ja auch. Wir nehmen den schlimmsten möglichen Fall. Ja? Nicht alle drei wählen, dass wir sagen, wir bezahlen WA plus WB plus WC, sondern alle drei, indem wir sagen, wir bezahlen das Minimum, Epsilon, und ziehen es ab von WA, ziehen es ab von WB, ziehen es ab von WC. Einer der drei wird auf Null gefahren. Nicht? Warum machen wir es dreimal? Wir brauchen es ja nur einmal. Naja, weil wir nicht wissen, was der richtige Schritt gewesen ist. Ja? Also machen wir es für alle drei. Nicht? Und es ist ganz offensichtlich, wenn ich jetzt die Gewichte so wähle, das Schlimmste, was ich machen kann, ist das Gewicht 3 Epsilon. Das Beste, was ich machen kann, einer der drei muss ich wählen. Ich muss dieses Dreieck treffen. Ja? Also Faktor 3. R gleich 3. Ja, wir sind schon fertig, ja? Weil wir arbeiten jetzt rekursiv. Ja, wir müssen uns jetzt kümmern um das Gewicht W minus W', was im Wesentlichen nichts anderes heißt, du bist ein Dreieck losgeworden. Ja, das Problem ist einfacher geworden. Du näherst dich tatsächlich du hast Fortschritt gemacht gegenüber der Berechnung eines Feedback-Vertex-Sets. Ja, und wenn du jetzt induktiv annimmst, dass du hier einen Faktor 3 erhältst, rekursiver Algorithmus, behalte mich genauso, wie ich mich für das W' verhalte, ja, dann wendest du bitteschön das Local-Ratio-Theorem an und schwuppdiwupp bis zu Hause, bis 3 approximativ. Ich möchte mal rekursiv eine Lösung für die Gewichtung W-W'. Ich brauche gar nicht sagen, was passiert. Rekursiv heißt, naja, du wendest wieder 2 an, wenn du jetzt mit dem W-W' argumentierst. Das sieht ganz, ganz einfach aus, wenn Sie sich die Ausführung des Algorithmus anschauen. Das ist gar nicht so simpel, ja? Weil die Gewichte ändern sich die ganze Zeit. Das Epsilon wird ja jeweils abgezogen. Ne? Sehr dynamischer Algorithmus, der ein nicht triviales Problem auch entsprechend clever löst, auch wenn die Lösung auf den ersten Blick kompliziert ausschaut. Bester bekannte Algorithmus ist 2,5 approximativ, besser weiß man nicht. Wenn Sie eine bessere Lösung finden, nicht? Sie sagen es mir, Sie bekommen Masterarbeit, Sie bekommen, wenn es dann auch interessant ist, eine Promotion frei Haus geliefert. Das, ne? Aber solche Sachen, die fallen tatsächlich. Ne? Die fallen auf Masterarbeiten, die fallen auf manchmal Bachelorarbeiten, ja, das ist das Tolle. Die fallen in Promotion, ja. Irgendwann fallen solche Dinge. Aber vielleicht ist natürlich der Faktor 2,5 das letzte Wort. Das ist unklar. Also, Local Ratio für Vertex Cover. Naja, guck dir eine beliebige Kante an, überleg für diese Kante, dass du da keinen großen Schaden anrichten kannst, weil es ja nur darum geht, eine der beiden Endpunkte dieser Kante oder beide halt auszuwählen. Feedback-Vertex-Set. Das Problem degeneriert zum Treffen von Kreisen. Naja, degeneriert zum Treffen von Dreiecken. Und dann geht es halt darum, einen von dreien oder alle drei oder 2 aus 3, wie auch immer, Knoten zu bestimmen. Und wenn wir dann alle 3 nehmen, in dem Epsilon-Ansatz, dann liegen wir auch dort, okay, so, jetzt möchte ich es aber nicht trivial machen. Ja? Das Vertex-Cover und Feedback-Vertex-Set für Turniere, das sind für die Anwendung von Local-Ratio triviale, mehr oder minder Anwendungsbeispiele, jetzt wird es nicht trivial. So, wir schauen uns an einen beliebigen, diesmal ungerichteten Graphen und nehmen an, das ist der alte Ansatz, dass wir eine Gewichtung auf den Knoten haben und Knoten kosten etwas, das heißt, das Gewicht ist nicht negativ. Was ich machen möchte, ich möchte eine leichteste Knotenmenge nehmen, sodass, wenn ich diese Knotenmenge entferne, alle Kreise zerstört sind. So, jetzt erstmal eine dumme Frage. Angenommen, ich habe einen ungerichteten Graphen, ja? Und ich reiße eine Knotenmenge raus, die haben wir so genannt, V'. Ich reiße eine Knotenmenge V' heraus und alle Kreise sind zerstört. Was heißt das für den Restgraphen? Das ist aber alt. Das ist aber alt. Das heißt, es geht im Wesentlichen darum, eine Knotenmenge herauszugreifen, sodass ein wirklich unübersichtlicher, ungerichteter Graph in einen Wald sich auflöst. So, und dann ist, gut, jetzt gerade nochmal das Feedback-Vertex-Set für Turniere angesprochen, da haben wir einen 3-approximativen Algorithmus erhalten. Und hier haben wir eine Formulierung, die sieht, naja, sieht sie wirklich so schwierig aus, weil wir haben ja letztlich die einfache Struktur, dass wenn ich ein Feedback-Vertex-Set für einen ungerichteten Graphen herausnehme, was übrig bleibt, ist ein Wald. Frage ist, ist das Problem wirklich so schwer? Was wir machen werden, wir werden einen 3-approximativen Algorithmus erhalten. Es ist tatsächlich möglich, 2-approximativ zu sein und auf einigen Folien wird das auch noch beschrieben, machen wir aber heute nicht. So, die Frage ist jetzt, ist das Problem wirklich so hart? So, und was ich machen möchte, ich möchte zeigen, wenn ich Vertex Cover mir vorstelle, dann kann ich Vertex Cover, das ist ja ein NP-vollständiges Problem, dann kann ich Vertex Cover tatsächlich polynomiell reduzieren auf das Feedback-Vertex-Set-Problem. Okay, wie sieht das, wie sieht die Chose aus? Nehmen wir mal an, ich habe hier als Eingabe für Vertex Cover einen Graphen. Da habe ich meine Kanten ungerichtet, meine Knoten, noch weitere Knoten. Ja, das will ich jetzt nicht alle möglichen Kanten einsetzen. So, was ich machen werde, ich werde einen Graphen H konstruieren für Feedback Vertex Set. Und dieses H hat eine sehr, sehr starke Ähnlichkeit zum G. G ist also meine Instanz für das Feedback, für das Vertex Cover Problem. Das H sagt im Wesentlichen, okay, was du jetzt machst, du duplizierst den Graphen G. Hast also dein Dreieck und dann hast du die weiteren Kanten hier. So, das H, das setzt sich allerdings fort. Du benutzt zusätzlich für jede Kante einen Kantenknoten. Für diese Kante gibt es einen Kantenknoten. Und den verbinde ich, machen wir das mal in weiß, den verbinde ich mit den beiden Endpunkten der Kante. Ja? Also Sie sollten sich vorstellen, dieser rote Knoten ist dieser Kante zugeordnet. Dann werde ich weiterhin einen roten Knoten, den ich dieser Kante zuordne, bauen, einfügen und den verbinde ich mit seinen beiden Endpunkten. Und dann werde ich diesen roten Knoten ebenfalls für diese Kante halt hinzufügen, verbinde ihn mit seinen beiden Endpunkten. Dann haben wir diese Knoten, diese Kante. Der Kantenknoten wird erfunden mit seinen beiden Endpunkten verbunden. Ja, das H sieht genau so aus. So, wir transformieren das G in eine Instanz H. So, Sie sehen, die Knotenmenge wird dupliziert, allerdings bekommt jede Kante noch einen Knoten dazu gesetzt. Die Knoten entsprechen den Knoten, die Knoten von H entsprechen den Knoten von G, bis auf die Knoten hier, die Kantenknoten halt. So, wenn ich jetzt zwei Knoten U und V habe, dann sind die genau dann in G verbunden, wenn sie in H verbunden sind. Ja? Da kommt also nichts Neues dazu. Überhaupt nichts Neues. Das einzig Neue, was hinzukommt, wenn ich einen Kantenknoten habe, der also der Kante UV entspricht, dann verbinde ich diesen Kantenknoten mit dem U wie auch mit dem V. Ja, ich meine, hier haben wir das V ist hier nicht erwähnt, aber das ist eine ungerichtete Kante. Das heißt, es spielt jetzt keine Rolle, ob ich das U erwähne oder das V, das ist alles symmetrisch. Ja? Also genau wie hier ausgedrückt, jeder Kantenknoten wird mit seinen beiden Endpunkten verbunden. So. Die Gewichte. Wenn ich hier das Gewicht WU habe, dann habe ich auch hier das Gewicht WU. Da verändere ich nichts. Wenn ich hier das Gewicht WV habe, an dieser Stelle, dann habe ich auch hier das Gewicht WV. Da verändere ich nichts. Ja, also die Struktur von Kanten und Knoten in G, wie auch den Gewichten, wird vollständig dupliziert in die Struktur von Kanten, Knoten und Gewichten in H. Jetzt ist die Frage, was soll denn das Gewicht eines solchen Kantenknotens sein? Und das ist das Minimum von WU und WV. So, das ist das H. So, was ich mir jetzt anschauen möchte, ist die Situation, dass ich, ja, das H ist das Ergebnis der Reduktion. So, meine Frage ist jetzt, was passiert, wenn das V' eine Knotenüberdeckung ist? Eine Knotenüberdeckung in G. Können Sie sagen, was passiert, wenn ich tatsächlich das V' in dem H herausnehme? Meine Frage an Sie ist, was richtet das V' an, wenn ich es in dem H rausnehme? Was richtet das V' an, wenn ich es in dem G rausnehme? Das ist eine Knotenüberdeckung. Jede Kante hängt an einem der Knoten in dem V' dran. Reiße ich das V' raus, dann ist dort wirklich ja, das Leben wie das Leben nach dem Wurf einer Atombombe. Da lebt nichts mehr. Alle Kanten sind weg. Ja, einige Knoten sind übrig und das sind genau die Knoten, die dann übrig sind, die sich in dem Komplement von dem V' befinden. Ja? Aber weil das V' eine Knotenüberdeckung ist, wenn wir das V' rausreißen, sind alle Kanten weg. Ja, Entschuldigung, dann sind aber auch alle Kanten zwischen Knoten in V weg. Was bleibt denn über? Die Kantenknoten sind natürlich alle noch drin. Aber was passiert für eine solche Kante zwischen U und V? Das U muss in dem V' sein oder das V ist in dem V'. Wenn ich das V' rausreiße, dann werde ich das U rausreißen oder das V rausreißen. Das heißt, was überhaupt noch übrig ist, das ist ein Kantenknoten möglicherweise mit einer einzigen Kante dran. Ja, kann ich denn dann nicht sagen, dass das V, wenn das V' eine Knotenüberdeckung in dem G ist, dann ist das V' tatsächlich ein Feedback-Vertex-Set? Wenn ich das rausreiße, dann bleiben ja nur noch einzelne Kanten über. V' ist ein Feedback-Vertex-Set. In H. Und warum ist das so? Naja, Herausnahme von V' entfernt alle G-Kanten. Ja, und wenn alle G-Kanten entfernt sind, da passiert in dem Graphen überhaupt nichts mehr. Ja? Nicht? Also zum Beispiel in diesem Fall bleibt halt, wenn ich das U rausgreife, dann bleibt nur diese eine Kante drin, aber das würde mich auch gar nicht mehr großartig interessieren, solange halt die Kante UV entfernt ist. Ja? Dann habe ich nur dieses eine Stückchen, was übrig bleibt, das eine Stückchen, was in dem Kantenknoten endet. So, das ist die erste Überlegung. Wenn ich eine Knotenüberdeckung habe, dann ist das tatsächlich ein Feedback-Vertex-Set in diesem komischen Graphen. Ja? Machen wir mal den, vielleicht schauen wir uns das mal gerade auch auf der Folie an. Nicht? Und die Aussage, die da im Wesentlichen getroffen wird, wenn du dir diesen Graphen H anschaust, dann steckt der voller Kreise der Länge 3, der steckt voller Dreiecke. Ein solches Dreieck für eine Kante UV bekomme ich, indem ich in U losmarschiere, zum Kantenknoten sprenge, vom Kantenknoten zum zweiten Knoten der Kante und dann zurück. Ja? Ich habe da also eine Unmenge von Dreiecken tatsächlich in meinem Graphen H eingebaut. Und das ist genau an sich die Idee dieser Reduktion. Statt Knoten zu überdecken, sind hier Kreise, Dreiecke zu überdecken. Ja? So, Knotenüberdeckung V' ist gegeben. Die Aussage, das ist ein Feedback-Vertex-Set in dem H. Und das haben wir gerade beobachtet. Alle Kanten zwischen Knoten aus V werden durch die Herausnahme von dem V' zerstört. Naja, und das bedeutet natürlich, dass die Kreise in H tatsächlich alle aufgelöst sind. Ja? So, jetzt kommt ja die zweite Überlegung. Und die zweite Überlegung sagt, bitteschön, jetzt nimm doch mal an, dass das W ein Feedback-Vertex-Set ist. Von H. So, und die Aussage wird sein, wenn das W einigermaßen vernünftig ausschaut, dann ist das tatsächlich ein Vertex-Cover für das G. Ja, sodass also eine sehr, sehr enge Beziehung durch diese Reduktion ausgedrückt wird, eine sehr, sehr enge Beziehung zwischen Vertex-Cover und Vertex-Set mit der Eigenschaft, dass eine Menge hier Vertex-Set, eine Menge dort Feedback-Vertex-Set ist. Ja? So, aber ich habe gesagt, dass wir nur die Aussage bekommen, dass bestimmte schöne Feedback-Vertex-Sets tatsächlich Vertex-Covers sind. Und was ich fordere, da sollen in dem W keine Kantenknoten drin sein. Bei W ein Feedback-Vertex-Set von H ohne Kantenknoten. So, und jetzt muss ich natürlich mir überlegen, ob das jetzt eine große Einschränkung ist. Auf jeden Fall, wenn ich eine solche Eigenschaft habe, dann ist die Aussage, bitteschön, wenn du diese Eigenschaft hast, ein Feedback-Vertex-Set zu haben, dann ist das W ein Vertex-Cover. In G. Ja, und Feedback-Vertex-Set ist mächtig genug, um tatsächlich das Vertex-Cover-Problem auszudrücken, wenn denn diese Eigenschaft 2 stimmt. So, bevor wir uns jetzt aber an 2 begeben, erstmal die Frage, kann ich denn wirklich fordern, OBDA, dass Kantenknoten da raus sind? Also, ein Gegner kommt und sagt, nö, ganz vorsichtig hier. Wenn ich ein Feedback-Vertex-Set konstruiere, dann wird das auf jeden Fall diesen Knoten, diesen Kantenknoten besitzen. Können Sie Ihrem Gegner sagen, dass er bitteschön keinen Punkt hat? Dass er einen anderen, definitiv nicht teureren Feedback-Vertex-Set bekommt, wenn er tatsächlich aufgibt, diesen Kantenknoten? Der Kantenknoten hat welches Gewicht? Minimum von WU und WV. Moment, jetzt verstehe ich aber die Sache selbst nicht mehr. Ah, es geht nicht um Überdeckung von Kanten, es geht um Zerstören von Kreisen. Genau. Also, der Gegner behauptet, nö, ich brauche diesen Kantenknoten auf jeden Fall. In welchem Kreis sitzt denn dieser Kantenknoten überhaupt drin? Naja, wenn er in einem Kreis drin sitzt, dann werden diese beiden Kanten benutzt werden, ja? Ja, Entschuldigung. Zerstört nur den einen Kreis, den ich hier bekomme. Von U über die Kante zum, nee, sorry, von U zum Kantenknoten zu V und zurück. Herausnahme entfernt nur diesen einen Kreis. Das stimmt. Das stimmt nicht unbedingt. Ne? Was da auf der Folie steht, stimmt nicht unbedingt, weil, haben wir noch einen anderen Kreis, wir nehmen mal an, dass dieser Knoten herausgenommen worden ist. Wie viele Kreise werden zerstört? Es wird Nummer 1, das Dreieck, zerstört. Und es wird Nummer 2, dieser längere Kreis, zerstört. Ja, es werden also nicht, wie hier auf der Folie steht, tatsächlich nur der eine Kreis zerstört, aber auf jeden Fall, was richtig ist, Die Kreise, die durch die Herausnahme des Kantenknotens zerstört werden, die werden auch zerstört, wenn ich diesen Knoten herausnehme oder diesen. Ja? Die einzige Möglichkeit, dass ich tatsächlich einen Kreis habe, der diesen Kantenknoten durchläuft, ist, dass dieser Kreis sowohl das U wie auch das V durchläuft. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja, wenn ich also einfach sage, bitteschön, den Kantenknoten, den setze ich wieder ein und nehme stattdessen das U, das ist mir vollkommen Schnurz, oder das V, einen der beiden raus, dann habe ich tatsächlich überhaupt kein Problem. Ja? Und kann ich fordern ohne Kantenknoten, kann ich mit Leichtigkeit aufgrund der Setzung, der Gewichtssetzung am Kantenknoten. So, aber jetzt ist die Frage, hier diese Implikation, die haben wir uns überlegt gehabt, und jetzt ist die Frage, diese Implikation. Komme ich vom Feedback-Vertex-Set auf den Vertex-Cover? Geht das oder ist das sogar offensichtlich? Angenommen, ich habe jetzt hier eine Menge W. Jetzt habe ich natürlich, gut, das ist jetzt schlecht gezeichnet, weil die besteht gerade aus allen Kantenknoten hier. Angenommen, schauen wir uns das mal anders an. Ich habe diese Menge W, ich nehme die Menge W heraus. Anders als im Bild ausgedrückt, besteht diese Menge W nicht aus Kantenknoten. Und angenommen, diese eine Kante bleibt über, ist nicht überdeckt. Das ist doch gefährlich, ja? Was passiert, wenn nicht überdeckt? Wenn nicht durch W überdeckt. Was bedeutet das? Da hat es doch diesen Kantenknoten in dem H gehabt, ja? Und ich weiß, wenn ich jetzt einfach ein Stückchen von dem H hier rüber transplantiere, und ich weiß, dass meine Menge W den Kantenknoten nicht enthält, wenn diese Kante nicht überdeckt wird, dann wird dieses Dreieck nicht getroffen. Und das bedeutet, bitteschön, wenn das Dreieck nicht getroffen worden ist, in dem H ist das W überhaupt kein Feedback-Vertex-Set. Also, zweiter Bullet sagt, bitteschön, du kannst annehmen, dass das W keine Kantenknoten hat. Nächste Überlegung, wenn wir wissen, dass das W nur aus Knoten in V besteht, wir sind automatisch eine Knotenüberdeckung für den Graphen. Wir sind automatisch eine Knotenüberdeckung für den Graphen, weil wenn wir eine solche Kante nicht überdeckt hätten, dann wäre das Dreieck in dem H tatsächlich noch am Leben und wir hätten kein Feedback-Vertex-Set. Ja? Also hier ist die Idee bei der Reduktion wirklich zu sagen, bitteschön, haben wir einerseits das Problem, Knoten zu überdecken. Und dann machen wir das doch einfach, transformieren wir dieses Knotenüberdeckungsproblem in ein Feedback-Vertex-Set-Problem, indem wir da noch für jede Kante so einen Kantenknoten erfinden und eine Kante zu einem Dreieck, zu einem Kreis machen. Der Kreis muss natürlich getroffen werden und da ist es am kostengünstigsten, tatsächlich nicht den neuen Knoten in das Feedback-Vertex-Set aufzunehmen, sondern die beiden alten. Ja, und das ist die gesamte Überlegung. So, Gewichte einer leichtesten Knotenüberdeckung und eines leichtesten Feedback-Vertex-Sets stimmen überein. Wir haben eine sehr, sehr starke Beziehung ausgedrückt durch diese beiden Punkte hier, erstens und zweitens. Eine sehr, sehr starke Beziehung zwischen den beiden Problemen, die dann letztlich auch noch sagt, bitteschön, wir haben sogar eine approximationserhaltende Reduktion erhalten. In welchem Sinne? Naja, Wenn wir das Vertexkörperproblem zu lösen haben, dann würden wir einfach sagen, bitteschön, für das G, für diese Instanz der Vertexkörper zu lösen, bauen wir das H, betrachten einen Approximationsalgorithmus, Feedback-Vertex-Set für das H, bekommen eine Menge W und sagen dann, diese selbe Menge W ist ein Vertex-Cover. Ja? Naja, und ich habe diese sehr, sehr starke Beziehung zwischen Vertex-Cover und Feedback-Vertex-Sets, einfach weil ich auch rückwärts gehen kann und von dem Vertex-Cover-Problem dann den Schluss auf ein Feedback-Vertex-Set-Problem machen zu können. Ja? Habe dann tatsächlich also auf diese Art und Weise nachweisen können, dass die Approximationskomplexität von dem Feedback-Vertex-Set-Problem schwieriger ist als die Approximationskomplexität von dem Vertex-Cover-Problem. Ja, und auf den ersten Blick hatte das gar nicht den Eindruck gemacht, weil das Einzige, was ich machen muss, ich muss eine Knotenmenge rausgreifen. Gut, das soll die billigste Knotenmenge sein. Aber das, was am Ende nach Herausnahme dieser Knotenmenge tatsächlich auf dem Tisch liegt, ist ein Wald. Ja, das ist doch was sehr, sehr Einfaches. Nee. Die Aussage ist, bitteschön, das ist ein Feedback-Vertex-Set, das ist ein wirklich schwieriges Problem. Da kannst du zum Beispiel das Vertex-Cover-Problem mit lösen. So, und das Ergebnis, was wir jetzt gerade erhalten haben, das ist auch stark in dem Sinne, dass es uns sagt, bessere Algorithmen als zwei Approximative wirst du wahrscheinlich nicht bekommen für Feedback-Vertex-Set, weil das Beste, was man sich bisher hat überlegen können für Vertex-Cover, ist halt zwei Approximativ. So, und was ich jetzt nach der Pause Ihnen erzählen möchte, also jetzt ist erstmal die Aussage, neue Variante von Feedback-Vertex-Set für ungerichtete Graphen, das Problem ist hart. Ja? Was ich Ihnen jetzt nach der Pause erzählen möchte, ist ein nicht-trivialer Algorithmus, sehr überraschend, sehr schöner, einfacher Algorithmus mit dem Paradigma des Local Ratio für dieses jetzt zertifiziert harte Problem von Feedback Vertex Set. Okay, machen wir dann nach der Pause weiter.